Im Unternehmeralltag wird der Gewinn oft leichtfertig verhindert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Das Ergebnis von vielen Faktoren. Wenn du Gewinnplaner bist oder es werden willst oder es einfach nur satt hast, dass der Gewinn nur zufällig entsteht, dann bist du hier genau richtig. Dirk Schadow zeigt dir die Faktoren auf, wie du mit weniger Umsatz mehr Gewinn erwirtschaften kannst und das mit weniger Stress. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt beginnt dein nächstes Level. Bleib dran und lass uns gemeinsam den Weg zu deinem Erfolg gehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute, wie versprochen, ist der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Rechtsanwalt Markus Kosler. Im ersten Teil haben wir über Verträge gesprochen, Dokumentation und auch Nachträge. Heute geht es um die Frage, ja, wie du dich als Handwerksunternehmer vor Zahlungsausfällen schützt, was es mit der Bauhandwerkersicherheit auf sich hat und wie du mit Preissteigerungen und Bauablaufstörungen umgehen kannst. Los geht's! Für mich ist es immer wichtig, also bei meiner Arbeit, ja, dass ich sehe das und da stehe ich dafür ein. Das ist so meine Vision, dafür lebe ich, dafür brenne ich, ja, dass praktisch Handwerksunternehmer, die einen vernünftigen Job machen, dass die auch vernünftig entlohnt werden. Ja, das ist so für mich, wo ich immer wieder sehe, echt, kriege ich manchmal ein bisschen, ja, eine kleine Krawatte. Jetzt gerade, wie siehst du das? Welche Möglichkeiten gibt es denn für unsere Handwerksunternehmen, für den Zuhörer, sich vor Zahlungsausfällen zu schützen?
Es gibt Dinge, die gar nicht neu sind, die der Gesetzgeber geschaffen hat, die aber einfach genutzt werden müssen. Also das fängt für mich an beim Vertragsabschluss wieder, wo ich doch durchaus kommunizieren kann, lieber Kunde, wenn ich das Material bestelle, muss ich in Vorleistung gehen und diesen unfassbar guten Preis kann ich dir nur geben, wenn du mir nach Vertragsabschluss schon mal 30% anzahlst. Etwas, was in der Praxis relativ einfach durchgeht, lustigerweise. Also ich höre ganz selten, dass der Kunde da mal zickt oder so und dann lass vielleicht auch die Finger von ihm. Aber damit hab ich ja schon mein Risiko um diese 30% minimiert. Genauso wie es darum geht, frühzeitig und in kürzeren Zeitabständen Abschlagsrechnungen zu schreiben. Auch das minimiert ja erstmal mein Risiko für das, was am Ende noch übrig bleibt. Und wenn ich ganz sicher sein will, es gibt die sogenannte Bauhandwerkersicherheit. Das heißt, im Gesetz steht drin, im BGB, ich kann von meinem Auftraggeber jederzeit eine Sicherheit in Höhe von 110% des Auftragsvolumens verlangen. Punkt. Das steht mir zu. Und okay, wenn diese Sicherheit nicht kommt, darf ich den Vertrag kündigen und dann darf ich noch mein gesamtes Auftragsvolumen minus erspartem Aufwand abrechnen. Kriege also Geld fürs Nichtstun. Da wollen wir alle nicht hin, aber zumindest doch, wenn ich meine, das ist natürlich, man muss das ja ein bisschen runterbrechen. Wenn ich für einen Privatkunden arbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dessen Insolvenz nicht überleben würde, relativ gering, weil das Auftragsvolumen in der Regel, Ausnahmen bestätigen, jede Regel ist auch klar, wenn der Regel nicht so niedrig ist. Wenn ich aber für einen Generalunternehmer arbeite und die Abschlagsrechnung kommt nicht pünktlich und dann höre ich womöglich noch vom anderen Gewerk in der Raucherecke, boah, das schuldet uns noch so und so viel Euro. Ja, dann müssen bei mir doch sämtliche Alarmanlagen angehen. Und dann kann ich doch nicht ernsthaft sagen, ja, Kopf in den Sand weiterarbeiten. Dann verlange ich von dem eine entsprechende Sicherheit nach dem Gesetz. Und wenn die nicht kommt, darf ich safe die Arbeiten einstellen. Und das rettet mir 110% meines Werklohnes. Dies ist keine neue Regelung, die gibt es im BGB schon seit zig Jahren. Sie wird nur vom Handwerk, ja, ich sag mal, mit stoischer Gelassenheit ignoriert. Weil ich nicht verstehe. Da kommt einer mit einem silbernen Tablett an dir vorbei und du sagst, nee, lass mal stecken. Das ist euer Safety-Tool. Das ist Paragraph 650 klein f BGB. Der rettet euch. Und du musst es nur nutzen.
Okay, okay. Was braucht er dann, um das dann nutzen zu können? Was muss er dann dabei beachten? Ist das dann ein größerer Prozess oder beziehungsweise wie schaut es dann in der Praxis aus?
Ich mache ein Schreiben. Ich kann das direkt nach Vertragsschluss machen. Ich habe ein Auftragsvolumen 100.000 Euro. Habe die Tinte gerade trocken. Dann schreibe ich meinem Auftraggeber, du, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du da stehst. Ich hätte gern von dir eine Sicherheit nach § 650 klein f BGB in Höhe von 110.000 Euro bis zum 30.09. Punkt mit freundlichem Gruß. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Einschreiben. Es ist so einfach.
Es ist so einfach. Das ist schön. Das klingt, das ist Musik in meinen Ohren. Klasse.
Das ist mir auch wichtig, ne? Also, wir hatten ja eingangs dieses, ihr wollt die Juristen eigentlich gar nicht im Handwerk. Das verstehe ich ja auch. Es liegt aber teilweise auch wirklich, es liegt an uns Juristen. Wir sind Meister im Probleme schaffen. Also, du gehst mit einem Problem zum Juristen. Und statt es zu lösen, gehst du mit 5 Problemen raus. Du hast Probleme, wir zeigen dir Probleme, wo du gar nicht wusstest, dass du eins hast. Und das muss ich aber auch was, was ich ganz vielen Kollegen vorwerfen muss. Ey, Leute, denkt doch nicht immer in Problemen, du musst den Leuten doch eine Lösung geben. Also, das ist, als ob du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, ja, da hast du aber eine Krankheit. Und dann fragst du, und jetzt? Dann sagt er, ja, jetzt gehst du nach Haus. Da erwarte ich doch, was kann ich denn tun? Gib mir eine Medizin. Die gibt es vielleicht nicht immer, aber meistens gibt es ein Medikament. Dann erwarte ich, dass der mir das mitgibt. Und genau das Gleiche muss doch bei uns Anwälten gehen. Wir müssen doch in Lösungen denken. Und das finde ich ganz wichtig, idealerweise Lösungen, wo dieses, wer schreibt, der bleibt, nicht so unfassbar hochgehängt wird, sondern wo man das täglich ganz einfach lebbar macht. Und so ein Musterschreiben zu diesem 650F BGB ist zum Beispiel echt ja total einfach, haben wir ja gerade gesehen. Gell? Und dann musst du einfach nur jetzt noch verknüpfen, dass in dem Augenblick, wo eine Abschlagsrechnung nicht pünktlich kommt, nicht nur die Frage läuft, jetzt machen wir mal 10 Mahnungen und bis wir die letzte Mahnung durch haben, ist das Projekt fertig, sondern ich mir jetzt überlege, wie schlimm wird das sein? Verlange ich eine Sicherheit oder noch nicht? Aber das ist so eine Entscheidung, die ja jetzt kein Hochreck ist und die eigentlich in jeder Firma bei der ersten Mahnung schon, nenn es freundliche Zahlungserinnerung, whatever, bei der ersten Mahnung schon aufpoppen muss als Lösung. Und wenn du das in dein Tagesgeschäft implementierst, dann ist das nichts, was Zeit frisst und nichts, was einen unüberschaubaren organisatorischen Aufwand erfordert. Und das finde ich immer wichtig.
Ja, klasse. Doch. Das hört sich gut an. Also das ist ja schon mal ein wahnsinnig toller Tipp für die Zuhörer, ja, der sehr, sehr viel Geld einem sparen kann, weil ich habe auch schon, das war letztes Jahr, größeres Unternehmen genau diesen Fall gehabt hat, ja, der hat sein Unternehmen, ich drücke es mal so aus, beerdigen müssen, ja, weil einfach zu, die Ausfälle waren dann zu groß, die gegnerische Partei war zu groß, hat dann zu viele Fehler auch dann gefunden, also hier wäre mit einfachen Mitteln wäre der Unternehmer vielleicht noch am Leben. Ja.
Ja.
Klasse Hinweis nehme ich gerne so mit. Wird dann auch in den Shownotes dann entsprechend dann auch dann vermerkt und dann dargestellt. Klasse. Jetzt hatten wir ja auch, ist zwar schon ein paar Tage her, ja, so das Thema Corona, dann war dann praktisch auch dann Krieg, Lieferengpässe. Und da ist natürlich dann auch immer so, dass das Problem, ja, was ich immer erlebt habe, ja, dass praktisch auch hier der Handwerksunternehmer, dass der einfach darunter bluten muss, ja. Vorausgesetzt, vielleicht gibt es auch hier irgendwo eine Lösung. Deswegen, also welche Rechte habe denn ich als Handwerker jetzt gerade sozusagen bei einerseits Lieferengpässe oder auch bei einer Preiserhöhung? Hast du da auch etwas zu dieser Thematik? Weil das ist ja noch gar nicht so lange her, ja. Und wer weiß, wann uns das wieder blöd, wieder erwischt, ja.
Aber damals waren natürlich wildeste Shows, die da liefen, ne? Also nicht mal nur Corona, dann hatten wir Beginn Angriff auf die Ukraine, wo der Stahlpreis auf einmal explodiert ist. Ich wusste vorher nicht, dass Azov Stahl, ne, einer der Hauptproduzenten ist, sagte mir gar nichts. Bin ich da auch branchenfremd, aber das hat sich beim Preis, dann hatten wir vor 5 Jahren auch hier bei mir in der Region dieses heftige Hochwasser, da sind Kabelfirmen abgesoffen, da waren Kabelwaren hier in der Region nicht verfügbar. Also ganz, ganz viele Dinge, die da passieren. Und nichtsdestotrotz, von der Grundstruktur sage ich doch als Kunde, lieber Handwerker, wir gucken uns tief in die Augen und du hast mir versprochen, du lieferst mir zum Preis X, lieferst und montierst mir zum Preis X dieses Material. Und warum solltest du jetzt aus diesem gegenseitigen Vertrag rauskommen? Warum solltest du einseitig erhöhen dürfen? Du hast doch ein gewisses unternehmerisches Risiko zu tragen. Der Unternehmer sagt ja, aber mein Wagniszuschlag deckt doch keine 300% ab. Stimmt. Wir haben aber trotzdem eine Grundstruktur, eine gesetzliche Gewichtung, die sagt, dein Risiko. Jetzt gibt es eine Exit-Strategie, das ist der Paragraph 313 BGB, das ist Störung der Geschäftsgrundlage. Dann Joker konnten wir damals ziehen, wenn der Unternehmer darlegt, dass er im Gesamtprojekt in die Verlustzone gerutscht ist. Dann haben wir ihn wieder juristisch auf Null gehoben. Kein Gewinn, kein Wagnis mehr, Null. Maximal plus minus Null. Da gab es eine Anpassungsoption. Ansonsten gibt es aber, das kommt ja zum Glück jetzt nicht so regelmäßig vor, es gibt etwas ganz Einfaches, wo ich mich immer wundere, dass es nicht gemacht wird. Was der gute Handwerker ja macht, ist, dass er sagt, ich nehme eine Bindefrist in mein Angebot. An das Angebot sehe ich mich gebunden bis zum. Also wenn ich jetzt ein Angebot bekäme, dann steht da üblicherweise drin, lieber Herr Kosler, die Leistung zu dem Preis. An das Angebot sehen wir uns gebunden, sagen wir einfach bis zum 30.09. So, jetzt würde ich am 30.09. dem Handwerker schreiben, beauftragt. Prima. Und dann fragt er, warte mal, Herr Kosler, wann geht es denn los? Sag ich, habe ich geplant für Sommer 2027. Und der Handwerker sagt, so ist das gar nicht gemeint. Und ich sage, wo in deinem Angebot steht, dass das nicht so gemeint ist? Dann haben wir noch so Dinge im juristischen Bereich wie Treu und Glauben. Das ist so unser Kaugummi, ne? Nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist es denn so schwer, in mein Angebot A reinzuschreiben, gebunden bis zum, aber B, der Preis gilt nur bei einer Ausführung bis zum? Das ist doch nicht so schwer. Der Preis gilt nur, wenn das Projekt auch im Jahr 2025 realisiert wird. Und wenn sich dann das Ganze verschiebt, lassen wir die, ne, Corona-Krieg und so, lassen wir das mal außen vor. Aber wenn sich das, wie viel Prozent aller Projekte werden da wirklich noch pünktlich angefangen und pünktlich beendet? Das verschiebt sich um ein halbes Jahr. Warum auch immer? Ja, aber dann habe ich doch geschrieben, der Preis, der galt nur bis Ende 25, der gilt nicht mehr. Und dann habe ich zumindest den Schlüssel, ich habe noch nicht, wie hoch der Preis erhöht wird und so, aber dann habe ich zumindest das erste Mosaiksteinchen, um daraus was zu basteln. Du kannst natürlich auch direkt sagen, danach erhöht sich der Preis, so wie der Baupreisindex, oder das ist jetzt etwas, wo man dann schon auch mit seinem Auftraggeber natürlich verhandeln, reden oder sonst was muss. Aber die Grundstruktur, dass ich zumindest das Saatkorn setze, indem ich in das Angebot in den Vertrag reinschreibe, dieser Preis gilt aber nur bei einer Ausführung bis zum. Das ist wieder etwas total Einfaches. Es wirkt nur, nach meiner Erfahrung, von vielleicht 10% aller Unternehmerinnen und Unternehmer genutzt.
Ja,
Hoffe ich.
vielleicht sind es nach diesem Podcast dann ein paar mehr. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Klasse. Also doch, so einfach kann es sein und kann man sich wirklich damit retten. Jetzt hast du noch zwei Punkte gerade gesagt, ja, bei diesem Beispiel, was du genannt hattest, mit dem, dass ich praktisch darstellen kann, auf Null kommen, ja, mit meinen Kosten etc. Bin ich jetzt gerade so, sagen wir mal, jetzt erstmal bei dem Thema, zu dem, dass ich jetzt sage, okay, Thema Kalkulation. Und dann hattest du noch was gesagt, auch dann, wenn es dann sich etwas verschiebt oder sowas, ja, dann haben wir noch mal ein zweites Thema. Erinnerst du mich dran, wenn ich das vergesse? Aber zunächst erstmal ganz kurz das Thema Kalkulation. Wie siehst denn du das also aus juristischer Sicht? Also Thema Kalkulation ist ja sozusagen auch mein Steckenpferd, ja, wo ich sage, ich kann noch so die tollste Planung, betriebswirtschaftliche Planung machen, wenn die sich nicht wiederfindet in meiner Kalkulation, dann brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen, so blöd es jetzt klingt, ja. Es ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber wie siehst du jetzt denn so die Thema, das Thematik mit Kalkulation aus deiner Sicht?
Also wenn du das als Baujurist bewertest, musst du wieder sagen, naja, ich schaue mir die VB an und in der VB steht eigentlich drin, was erwartet wird. Ob der Unternehmer das macht, ne, muss ich dir nicht sagen, ganz anderes Thema. Aber eigentlich müsste ich als Unternehmer sauber starten und müsste sagen, okay, was sind denn meine Kosten der beschriebenen Leistung? Ich habe ja irgendetwas liefern und montieren. Nennen wir die EKTs, Einzelkosten der Teilleistung, Lohn und Material. Ja? Lohn und Material. Mein Einkaufspreis fürs Material, einfach. Mein Einkaufspreis für den Lohn, der ist doch bei mir angestellt, den kaufe ich nicht ein. Ja, trotzdem kaufst du die Stunde irgendwie ein, die kostet dich Geld. So, das ist die Ausgangsbasis. Damit ist es aber ja nicht getan. Jetzt habe ich zum Beispiel, bleiben wir in dem Beispielsfall, Gerüst muss ich einkalkulieren. Dann kostet mich das Gerüst Geld. Und dieses Gerüst ist nicht im Lohn und nicht im Material drin. Vollkommen logisch, ne? Klar. Wenn das aber nicht im Lohn und im Material drin ist, dann muss ich das ja irgendwie anteilig umlegen. Also nennen wir Baustellen Gemeinkosten, BGK. So, und dann habe ich noch ja diesen ganzen Blumenstrauß, die Betriebswirte sagen immer gerne Overheadkosten. Also Miete, Geschäftsraummiete, die habe ich doch. Dann habe ich Bankgebühren, Steuerberaterkosten und. Das muss ich ja auch irgendwie anteilig umlegen, muss ich am Ende des Jahres haben. Und wenn ich das alles habe, jetzt als Jurist wieder, ne, so will es die VBB, dann wäre ich beim Selbstkostenpreis. Da bin ich bei plus minus null. Und jetzt bist du als Unternehmen dort auch hoffentlich nicht in der Weltgeschichte unterwegs, um plus minus null rauszugehen. Also packst du noch Wagnis und Gewinn drauf. Wagnis ist so meine grundsätzliche Risikostruktur. Ne? Für den Monat trage ich das Materialpreisrisiko. Kann sein, dass eine Erhöhung kommt. Muss ich also einen Puffer reinpacken. Naja, und Gewinn ist für mich dann kalkulatorisch das, was hängen bleiben soll am Ende.
Ja.
Jetzt können wir, ne, ich kenne, ne, das eines deiner Themen dann, ja, wie hoch sind denn meine Inhaberstunden und so. Klar, die dürfen auf keinen Fall in Wuck sein. Das sind allgemeine Geschäftskosten. Wenn ich nicht selber montiere, wenn ich als Inhaber eines einzelkaufmännischen Unternehmens nicht selber montierender bin, sondern wirklich nur Büro mache, dann bin ich in den allgemeinen Geschäftskosten. Da muss ich dann aber auch drin sein mit einem fetten Stundenlohn. Ja. Vollkommen logisch. Ja, also, für mich AGK, BGK, EKT, WUK.
Okay, das ist mal so schnell durchlaufen. Okay, ganz kurz, würde jetzt zum Beispiel genau in solch einem Fall, weil also ich habe ja sozusagen mit meinem System, kann ich ja wirklich zwei Stellen hinter dem Komma genau aufzeigen, was kostet mich der Mitarbeiter selbst, was kostet dann das Büro, was habe ich dann noch für Gemeinkosten, also richtig alle Kosten mit enthalten, das, was erwirtschaftet werden muss und der Gewinn, der wird dann auch separat ausgewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt solch ein Werkzeug hätte, und ich komme in so eine Situation und muss so etwas darstellen, ja, juristisch, wäre das sozusagen, mein Gewinnplaner wäre an der Stelle wäre der sozusagen wasserdicht, also sprich, dass ich auch dann tatsächlich meine ganzen Kosten richtig mit darstellen könnte. Das ist meine ganz spitze Frage.
Ja, wasserdicht ist ja im fragenden Juristen, ob er die 100% gibt und nur der Verrückte antwortet ja. Also das sagen wir legen uns doch nicht fest, es kommt drauf an. Aber ja, also wirklich so ganz wasserdicht, das ist immer, aber ja, das ist das, was der Richter an dieser Stelle erwarten wird. Wenn ich doch darlegen muss, ich rutsche mit diesem Projekt in die Verlustzone, dann muss ich darlegen, wie habe ich es ursprünglich kalkuliert. Und da brauche ich genau da diese Aufstellung drin. Und dann muss ich darlegen, aber schau mal, mein tatsächlicher Einkaufspreis ist durch Umstände whatever 300% hoch. Und wenn ich das angucke, dann zählt das Wagnis auf, dann zählt das Gewinn auf und dann rutsche ich in die Verlustzone. Genau das brauche ich. Ja, genau das brauche ich. Und das heißt, unter uns, das brauche ich nicht nur, um Störung der Geschäftsgrundlage zu haben. Nach der VBB brauche ich das für jeden Nachtrag, denn die VBB nimmt immer Bezug auf die tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten. Das heißt, ohne eine saubere, kalkulierte Basis kann ich doch gar nicht meine tatsächlichen Mehrkosten belegen. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne diese Aufstellung kriege ich nicht einen einzigen Nachtrag durch.
Das heißt, es ist Pflicht und keine Kür. Dankeschön.
Absolut.
Gut, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig an dieser Stelle. Vielen Dank.
Alle anderen haben nur eine Chance, wenn sie den Bauherrn einlullen. Ja, wenn ich natürlich, bitte, wenn man, ja, sorry dafür, aber wenn jetzt mein privater Bauherr sagt, ich möchte noch das und das und ich sage, ja, kriegst du für 1.500 und er sagt, passt Hand drauf oder eine WhatsApp drauf, dann brauche ich an der Stelle natürlich nicht eine Kalkulation. Aber wenn der auch nur ansatzweise fragt, wie kommen Sie denn darauf? Das klingt aber ein bisschen viel. Dann muss ich dem was liefern. Und dann muss ich dem Zahlen liefern. Und dann brauche ich es auch da. Genau das.
Ja.
Und im gewerblichen Bereich, bitteschön, das wird jeder verlangen. Jeder. Über den Öffentlichen reden wir an der Stelle noch gar nicht. Ja, der Öffentliche will das schon in der Ausschreibung sehen. Das ist dieses EFB-Preisblatt, Preisblatt 221. Der fragt genau die Faktoren ab. Genau das. Das heißt, ohne das kannst du an der öffentlichen Ausschreibung noch nicht mal teilnehmen. Geschweige denn, sie gewinnen. Und vielleicht ist auch wegen, je nach Konjunkturlage, ich sage es mal ganz nebulös, ne, werden ja öffentliche Ausschreibungen vielleicht auch interessanter für den einen oder anderen. Wenn ein bestimmter Markt schwächelt, dann orientieren sich ja im Moment der ein oder andere vielleicht eher wieder zum Öffentlichen hin. Ja, sorry, ohne dass du da sauber arbeitest, musst du gar nicht ins Rennen.
Ja, hast du schon im Vorfeld verloren. Ja, dann lieber die Leute nach Hause schicken. Ja.
Ist so, dann kleiner setzen.
Ja, gut. Vielen Dank für diesen Impuls. Jetzt habe ich noch, jetzt gerade auch dann noch diesen zweiten Impuls, wo du dieses Beispiel genannt hast. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade dann die Bauzeiten sich sozusagen nach hinten verschieben mit der Preisbindung. Aber wie ist denn grundsätzlich jetzt zum Beispiel, auch das erlebe ich immer wieder, dass Handwerker, die einen vernünftigen Job machen wollen, jetzt zum Beispiel auch mit anderen Gewerken in einem großen ganzen Bauvorhaben drinstecken, ja, und ich als Handwerker, ich bin wieder derjenige, der wieder alles ausbaden muss, ja, und was hast denn du so für einen Tipp? Also ich bin jetzt sehr gespannt. Was hast denn du so für einen Tipp? Also gerade wenn es an dieser Bauablauf, wenn ich praktisch gestört werde, wenn es einfach jetzt nicht so läuft, wie ich das ursprünglich geplant habe, wo ich dann praktisch, ich stelle mir es immer dann so vor, jetzt muss dann meine Mannschaft, ja, das ist jetzt nicht nur, dass ich dann gestört werde, sondern ich muss ja dann auch, die Baustelle muss ich wieder leer räumen, es müssen wir dann alles ins Auto dann gepackt werden, die müssen wir dann, was weiß ich, zum nächsten Bau fahren, nur weil ich jetzt hier gestört würde. Das ist ein Riesenaufwand und da geht so viel Energie, Produktivität und somit auch sehr viel Gewinn verloren. Wie sieht es da von deiner Seite aus? Was gibst du da uns bzw. mir und dem Zuhörer für einen Tipp?
Ja, da machst du natürlich ein Fass auf. Ne? Haben wir noch so 3-4 Stunden Zeit?
Ja.
Also, ich versuche es schneller, aber es ist natürlich ein riesen Feld. Wir fangen mal, ich versuche es so ein bisschen, möglichst kurz. Aber ein paar Punkte müssen wir da uns Zeit nehmen. Der erste Step ist für mich Behinderungsanzeige. Ich muss das meinem Auftraggeber anzeigen. Ich kann nicht unterstellen, dass er das alles weiß. Ja, also erster für jeden Anspruch, den ich nachher haben möchte, ist es erforderlich, zuerst mal zu sagen, lieber Auftraggeber, Folgendes war heute, ich wollte Innenraum. Ich wollte im Erdgeschoss mit den Einlegearbeiten die Trockenbauwand beginnen. Was soll ich dir sagen? Da war keine Trockenbauwand. Also keine Einlegearbeiten im Erdgeschoss. Da wäre für mich das Erste. Ja, du lachst, ne? Aber du würdest dich wundern, wie doof auf der Geberbauleiter sich nachher stellen können, wenn es ans Eingemachte geht. Ja, also, das ist das Erste. Nennen wir Behinderungsanzeige. Und kannst du durchaus genauso schreiben, wie ich es gerade gesagt habe, freundlich und charmant. Das reicht. So, das Zweite ist dann, jetzt gehen die Leute. An dem Tag können die wahrscheinlich nichts tun. An dem Tag setze ich die nicht mehr woanders ein, produktiv. Das heißt, die kommen an dem Tag zurück. Und jetzt gibt es eine Entscheidung seit 5 Jahren vom Bundesgerichtshof, der sagt, dann kannst du den unproduktiv bereitgehaltenen Mitarbeitenden abrechnen. Mit allen Zuschlägen. Das heißt, du musst nur die Stillstandszeiten sauber dokumentieren. Dann kriegst du die volle Abrechnung mit AGK, BGK und WUB drauf. Du kannst den nichtstuenden Mitarbeitenden voll abrechnen. Das ist der erste Step. Natürlich musst du dann mit der Zeit schauen, kann ich den woanders vielleicht einsetzen. An dem Tag selber wahrscheinlich nicht. Am nächsten vielleicht, am übernächsten wahrscheinlich, am übernächsten sicher. Muss man immer im Einzelfall schauen. Also, Behinderungsanzeige, Stillstand dokumentieren. So, jetzt sind wir aber ja aus der ursprünglichen Bauzeit schon raus. Denn jede Behinderung verlängert die Bauzeit. Jede Behinderung verlängert die Bauzeit. Und der Auftraggeber ist, anders als er immer tut, nicht berechtigt, Beschleunigung anzuordnen. Das darf der nicht. Das heißt, wenn ich, jetzt bleiben wir in, ne, wir haben jetzt gerade hier, erste Drittel vom September rum und wir haben einen Fertigstellungstermin 30.09. Ich kann heute nicht montieren. Dann kriegt er von mir eine Behinderungsanzeige, die Stillstandszeiten werden abgerechnet und dann verschiebt sich der Endtermin. Ich kann für 5 Tage nicht montieren. Dann sind wir im Oktober. Jetzt kommt mein Auftraggeber und sagt, Neubau, Mietwohnung. Sagt er, ja, aber wir haben eine Vermietung am 1.10. Guck mal, dass du fertig wirst. Und 99% aller Handwerker beschleunigen aus Nettigkeit. Gehen in die Überstunden und wundern sich danach, dass es nicht bezahlt wird. Mhm. Ja, Leute, es ist so einfach. Der Auftraggeber kann keine Beschleunigung anordnen. Das heißt, ich sage meinem Auftraggeber, ja, das wird dann Mitte Oktober dumm gelaufen. Ach, der Termin ist dir wichtig. Kannst du diese Wichtigkeit vielleicht in konkreten Eurobeträgen ausdrücken? Wie viel Euro konkret ist es dir denn wert, dass ich den 30.09. halte? Und dann sagt er 10.000 und dann sage ich, tipptopp, machen wir. Als Pauschale zur Beschleunigung. Wenn der Auftraggeber keine Beschleunigung anordnen darf, dann kann ich sie ihm für eine Pauschale verkaufen. Und stattdessen machen wir es in der Praxis wie die Lemminge. Wir machen es im vorauseilenden Gehorsam. Keiner hat es verlangt. Keiner will es am Ende bezahlen. Der Auftraggeber sagt, voll lieb von dir, aber warum soll ich dir da Geld für geben? Und wir gucken und wir laufen dem hinterher. Du musst an dieser Stelle eine Pauschale anbieten. Und bitte, das Ganze klingt gar nicht so, das habe ich jetzt etwas böse aufgestellt. Ja, du musst doch eigentlich sagen, lieber Auftraggeber, dass ich nicht arbeiten kann, lag am Trockenbauer. Dein Problem ist der Trockenbauer. Und ich löse dir für lächerliche 10.000 Euro das Problem des Trockenbauers. Ich bin dein Problemlöser. Für nur x Euro. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und wichtig in dem Zusammenhang auch, haben wir einen längeren Stillstand, dann gibt es jetzt leider seit Ende letzten Jahres, Ende 24, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die sagt, also der zu entscheidende Fall war, ursprüngliche Ausführungszeit, ich sage jetzt einfach 2024, weil wir vom Bundesgerichtshof entschieden im 24. Also ursprüngliche Ausführungszeit 2020. In dem Jahr beginnen und fertig werden. Jetzt kommt es zum Stillstand. Und wir nehmen einfach als Beispielsfall einen Stillstand wegen archäologischer Funde. Mhm. Da reden wir ja nicht wie Fliegerbombe 2 Tage. Da reden wir über Jahre. Der Erdaushub wird gemacht von Stadtarchäologen mit Pinseln. Aushub mit Pinseln. Das Projekt machst du in 3 Jahren erst. Jetzt hast du geplant 2020 und machst das tatsächlich in 2024. Und jeder normale Mensch sagt, es ist doch logisch, dass ich diese Mehrkosten kriegen muss. Das ist ja außerhalb meiner Kalkulation. Ich muss doch Lohn- und Materialerhöhungen in den letzten 3 Jahren bekommen, weil ich hatte für 20 kalkuliert und nicht für 24. Und was sagt der Bundesgerichtshof? Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Bleibst du drauf sitzen. Bundesgerichtshof erklärt es sehr gut. Er sagt, dafür haben wir halt keine Anspruchsgrundlage. Da müsste der Gesetzgeber oder der VOB-Ausschuss machen. Aber Fakt ist, im Moment kriegst du nicht. Ja, was machst du denn jetzt? Mhm. Nimmst du das auf deine Kappe? Für wie viele Jahre denn? 1, 2, 5, 10? Da kannst du deine Bude zuschließen. Also musst du deinem Auftraggeber sagen, lieber Auftraggeber, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kündige den Vertrag, musst du juristisch mit Fristen sauber vorbereiten, ja? Mhm. Wegen des Stillstandes. Ich setze dich in den sogenannten Annahmeverzug. Oder du bestätigst mir, dass du die Lohnerhöhungen und die Materialpreiserhöhungen trägst. Und wenn er dann sagt, trage ich, dann sagst du, dann ist ja alles gut, gib mir das schriftlich. Und wenn er nicht reagiert, dann kündigst du den Vertrag. Mhm. Das musst du machen. Du musst da irgendwie raus. Wie hoch soll denn dein Risiko noch werden?
Ja,
also das ist für mich Letzteres, weil es erst im Herbst 24 die Entscheidung war des Bundesgerichtshofs. Mhm. Eine unfassbar wichtige Regel. Ihr müsst wissen, dass die Verschiebung euer finanzielles Risiko im Zweifel ist. Das ist voll ungerecht, bin ich dabei, aber so ist es nun einmal. Ich kann es nicht ändern. Und wir müssen jetzt einfach reagieren und das Projekt, wenn ihr sowas habt, wenn es wirklich um nicht nur 10 Tage, 2 Wochen, ja, Entschuldigung, scheiß drauf. Das schaffst du wirtschaftlich. Wird nicht so explodieren, der Preis, aber 3 Jahre? Also wenn du siehst, das wird in einen langfristigen Stillstand, dann hol dir um Gottes Willen juristischen Rat ein, treibe das Projekt in die Entscheidung des Auftraggebers, entweder ich kündige oder du bestätigst mir Erstattung der Mehrkosten. Bisschen kompliziert, deswegen habe ich gesagt, welches Fass machst du auf? Das ist normalerweise wirklich, da das wird jetzt den Rahmen komplett sprengen, aber ich glaube, die Big Points, die konnten wir transportieren.
Ja, echt heftig. Also das ist natürlich dann schon wieder so, ja, kriegt man innerlich so. Also ich habe ein Problem mit Ungerechtigkeit, aber gut, das, wie du sagst, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dann hier an der Stelle sprengen, ja.
Wichtig ist ja nur, dass du weißt, wie du reagierst. Wenn du das ungerechte Ergebnis hast, kannst du dich wieder weinend in die Ecke stellen oder nach kreativen Lösungen suchen. Und das ist eben, ich setze dich in den Annahmeverzug, sonst kündige ich. Und dann hast du ja die Lösung, wo du dir die Gerechtigkeit, ne? Gerechtigkeit muss man vielleicht auch einfach sich erkämpfen.
Ja, ja. Jetzt noch so kurz vor Schluss noch ganz kurz zwei Punkte. Also auf der einen Seite, ja, wie ich es auch angedeutet habe, ganz zu Beginn, mir ist so dieser Praxisbezug ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Also dieses, und deswegen also einfach mal so auf der einen Seite, hast du mal so ein Beispiel ja aus der Praxis jetzt gerade so von Handwerksunternehmern, wo jetzt praktisch ja viel Geld verloren wurde, ja, also gerade durch, was weiß ich, Vertragsfehler oder sonst irgendwelche Fehler im Handwerk. Hast du da mal so ein Beispiel, mal so eine, also aus deinem Nähkästchen?
Also mein faktisches Lieblingsbeispiel ist in der Tat zum Beispiel der Maler, von dem wir schon gesprochen haben. Änderung ist sauber dokumentiert. Und der zweite Beispielsfall ist aus dem Sanitärbereich. Da ging es dann in der Tat darum, dass nicht wirklich nicht abgestimmt wurde mit dem Kunden. Wo genau möchtest du, wie hoch soll das Waschbecken sein? Wie hoch die Kloschüssel? Wo soll die Duschstange hin? Wo der Chlorrollenhalter? Wo genau der Heizkörper? Das wurde einfach montiert. Und danach sagt der Bauherr, das passt mir aber so nicht. Der Klorollenhaller auf die andere Seite und die Duschstange auch woanders hin. Und gerade beim Bereich Duschstange bist du so, dass du sagst, ja, da hat ja einer mit Löcher in die Abdichtung gemacht. Ja. Das heißt, wenn das ist es damit getan, das zuzuschmieren, nee, sieht doch scheiße aus. Im Zweifel heißt das, alle Fliesen runter, neu abdichten, neue Fliesen. Das heißt, auch bei der Höhe WC, ne, da hast du einen gewissen Puffer, aber wenn die Rohrinstallation schon nicht sauber abgestimmt war, dann kommst du gar nicht mehr auf die Höhe. Das heißt, du redest davon, dass du ein komplett neues Badezimmer im Zweifel kaputt kloppen musst, um es dann dem Kundenwunsch entsprechend neu zu installieren. Und das bricht einem dann auch schon das Herz, vor allem wenn du genau weißt, dass der Kunde das eh nicht macht, sondern es dem Kunden am Ende nur um den Rabatt geht. Ja. Also da wird wirklich, das ist für mich ist dieses Thema, da ist wirklich diese Dokumentation von Absprachen vor Ort. Das ist etwas, wo Kohle verloren geht ohne Ende. Ohne Ende. Das ist grausam.
Jetzt wirst ja du immer nur ins Boot geholt, wenn es Probleme gibt. Ja, aber weiß nicht, hast du vielleicht auch mal ein Beispiel aus der Praxis, wo es gut verlief, sehr viel Gewinn gerettet werden konnte?
Also wir hatten durchaus, ja klar, gibt es auch, um jetzt mich noch mal ein bisschen zu beweihräuchern, natürlich nach vorheriger Rücksprache. Also das Problem war da und dann gab es den Ratschlag. Also es war ein Projekt, wo wir wirklich Sanierung eines Jugendstilbades unter Denkmalschutz und der Elektroinstallateur musste immer hin und her springen, wie verrückt. Da stand, wenn er kam, stand nicht fest, was ist zu machen. Der musste erst den Auftraggeberbauleiter suchen. Und das ist natürlich dieses Hin- und Herspringen, ist unheimlich schwer zu dokumentieren. Das muss man ja fairerweise sagen. Aber wenn du jetzt auf die Idee kommst zu sagen, lieber Unternehmer, wir kaprizieren uns gar nicht auf den Springaufwand, wir kaprizieren uns auf den Stillstand, dann geht das ab sofort los, dass du mit 10 Mann vorfährst. Einer steigt aus. Und such den Auftraggeberbauleiter, was ist heute unsere Aufgabe? Und dann kommt der nach 12 Minuten zurück und instruiert die Leute. Täglich. Das heißt, wir haben 12 Minuten mal 10 Mann, die wir jeden Tag zusätzlich fakturieren können. Das kann man in einem Projekt ja dann mal dezent hochrechnen, da hast du schon richtig, richtig Kohle. Und es hat am Ende ganz geschmeidig funktioniert, dieses Stillstandsding. Also wenn man so einen Tipp draus machen würde, wäre das für mich, kapriziert euch nicht auf das Hin- und Herspringen, das werdet ihr ganz, ganz schwer nur dokumentieren können, den tatsächlichen Mehraufwand. Kapriziert euch, wenn im Projekt, auf Stillstand. Da muss ich natürlich auch einen Stundenzettel kriegen vom Montierenden, auf dem steht, ne? 8.10 Uhr bis 8.20 Uhr rumgestanden. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Auf der Kleberbauleiter war nicht auffindbar oder kam zu spät oder. Wenn du das dokumentierst, diese Zeiten, die können wir, die Entscheidung haben wir eben schon besprochen, die können wir super abbrechen. Und das war in der Tat, wo nach schwierigsten Diskussionen bis hin zu einem Hausverbot für mich im Baustellencontainer, hatte ich auch noch nie, aber dann sogar, wir nennen keine Namen, ne, der Landesbetrieb in Hessen gesagt hat, okay, die Kohle kriegt der Unternehmer. Also das war skurril, aber das war richtig, richtig erfolgreich. Stillstand ist euer Joker. Der ist mega. Den kriegen wir gut durch.
Cool, okay. Sehr schön. Hast du denn noch so, ich meine, immerhin 25 Jahre, ja, ein Vierteljahrhundert, wo du das Ganze schon machst, hast du dann irgendwo so eine besondere Anekdote, die du so aus der Erinnerung noch so weißt, wo du mal sowas erlebt hast?
Also es gibt ein paar Sachen, es gibt immer wieder Sachen, die hängen bleiben, ja. Mhm. Witzig fand ich einmal den Satz einer ist jetzt Geschlecht egal, aber einer Richterin wirklich, die dann irgendwann sagte, aber Herr Kursler, was bleibt von Ihrer Argumentation denn übrig, wenn wir den BGH mal ignorieren? Wo ich dann, da war ich wirklich, das kommt relativ selten vor, aber ich war sprachlos.
Okay.
Den Bundesgerichtshof ignorieren ist irgendwie schwierig, weil er steht nun mal in der Hierarchie über dieser Richter. Also, schräge Nummer. Kann sein, dass da nichts übrig bleibt, aber der Bundesgerichtshof hat so entschieden. Und die zweite Entscheidung war, das Ding war auch skurril. Wir haben, ich war auf der dunklen Seite der Macht, also beim Auftraggeber, im Boot, und es ging um Architektenhonorar und man stritt sich. Und dann haben wir irgendwann, das war für ein Geldinstitut, was so ein rotes S im Logo hat.
Keine Idee, ja, an. Okay.
Also, und wir haben dann irgendwann einen Vergleichsvorschlag gemacht. Wir haben dann gesagt, komm, da zahlen wir da X. Und dann sagt der Richter erst zu uns, boah, das ist aber großzügig. Und dann guckt er den Architekten an, der Architekt sagt, nein, reicht mir nicht, ich will so und so viel. Und dann guckt der Richter uns an und sagt, was sagen Sie denn dazu? Und dann sage ich, das verstehe ich jetzt nicht. Sie haben gerade eben gesagt, unser Angebot ist unfassbar großzügig und jetzt sagt der andere einfach, ich will mehr und wir kriegen den Ball zurückgespielt. Und dann sagt der Richter ernsthaft, ja, aber Ihre Mandantschaft hat das Geld doch.
Okay.
Und mein Mandant, der Mitarbeiter, der Kasse mit S, sagte dann ganz cool zum Richter, na, da müssen wir aber bei Ihrem nächsten Kredit mal drüber reden. Das fand ich eine sehr geile Reaktion. Aber das ist so, manchmal bist du eben, wenn die Richter die Akte vom Tisch haben wollen, da ist Jura irgendwie weg.
Okay.
Ja, du musst immer überlegen, der Richter will kein Urteil schreiben. Die tun immer so, als ob ihnen das egal wäre, aber am liebsten haben die das im Termin von der Backe. Mhm. Und dann reicht es offensichtlich, wenn du einfach sagst, nee, ich will 10% mehr. Und dann kriegst du das wieder vor die Füße geknallt nach dem Motto, ja, aber du hast die Kohle noch. Das fand ich total skurril. Das ist manchmal in diesen Verhandlungen, sind wir kilometerweit weg von Jura. Da sind wir wirklich auf dem Basar. Unfassbar. Mhm. Also das ist etwas, was mich sehr, 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 sehr stört, muss ich gestehen. Dieses einfach nur ohne Substanz verhandeln. Dass die Wahrheit nicht immer schwarz oder weiß, ja, ich meine, ne, es gibt mindestens 50 Schattierungen von Grau, dass einer auf der Baustelle wirklich eine blütenweiße Weste hat und der andere ist nur der Böse, der ne, oder ich sage, wenn wir am Bau sind, ganz platt, im Zweifel hast du auch Scheiße am Fuß. Du hast nicht alles richtig gemacht, das gibt's im Leben einfach nicht, dass man alles richtig macht. Aber, dass man so ohne Substanz diskutiert, das finde ich erschreckend. Ja. Aber kommt halt vor.
Kommt halt vor. Dann weiß nicht, das stellt man halt einfach so in Frage. Wie heißt sie nochmal, diese Justitia, ne, mit so verbundenen Augen und der Waage und dem, oder jetzt mal ernsthaft. Also
ich kann dir unter uns jetzt sagen, auch in 25 Jahren habe ich noch in keinem Gerichtssaal eine halbnackte Frau mit Augenbinde gefunden. Ich habe sie intensiv gesucht, ich konnte sie nicht finden. Ey, die ist doch nicht blind. Das war genau das Beispiel. Die ist nicht blind, die sieht, da haben wir einen Architekten, der ist im Moment was klamm. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bank, eine Kasse sitzen. Ja, Mensch, komm, tu doch nochmal 30.000 Euro drauf, du hast die Kohle.
Ja, Wahnsinn.
Das ist null schon. Jura, ne? Das ist einfach Willkür.
Ja, das ist echt ein Willkür. Verrückt, verrückt. Ja, ganz kurz noch, gibt es denn so aus deiner Sicht denn drei Punkte, worauf der Handwerker Noch so zum Schluss nochmal drei Punkte, ganz grob überschlagen, so für eine Zusammenfassung, quasi um den Gewinnverlust zu vermeiden.
Also ganz kurz nicht, aber ich versuch's. Ich muss erklären, wo es herkommt. Wenn ich mich an der Fachhochschule mit den anderen Lehrenden unterhalte, es gibt im Grunde genommen baubetrieblich das sogenannte magische Dreieck am Bau. Das ist der Wunsch des Bauherrn, der besteht aus drei Stichworten, dieses Dreieck. Ein Bauherr hätte gerne die vereinbarte Qualität in der vereinbarten Zeit zum vereinbarten Preis. Das sind die drei Faktoren. Und jedes dieser Eckpunkte bedingt sich. Wenn der Bauherr die Qualität ändert, verändert sich der Preis und verändert sich die Zeit im Zweifel auch. Ja, kannst du also die bedingen einander, diese Dreieckspunkte. Und jetzt muss ich doch nur wissen, wo ist mein juristischer Werkzeugkasten? Welches Werkzeug brauche ich denn, wenn an einem dieser Dreieckpunkte gerüttelt wird? Und es ist relativ einfach. Wird an der Zeit gerüttelt, weil man mir Zeit wegnehmen möchte, dann ist das die Behinderungsanzeige. Wird an der Qualität etwas verändert, muss ich überlegen, ob ich Bedenkenanzeige ist. Die Bedenkenanzeige. Und wird am Preis gerüttelt, will der etwas ändern, dann muss ich überlegen, okay, Nachtrag. Mhm. Also im Grunde genommen sind es die drei Tools, die du brauchst als Unternehmer mindestens. Nachtragswissen, da musst du Bedenkenanzeige können und Behinderungsanzeige. Und wenn ich noch einen vierten Punkt hätte, dann würde ich noch die Abnahme reinnehmen. Mhm. Ja, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du die vier Dinge beachtest und dich da halbwegs gescheit aufstellst, dann kannst du schon ganz, 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 ganz viele Fehler vermeiden und damit auch ganz, ganz, ganz viel dafür tun, dass dein Gewinn bleibt.
Okay, Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt noch ganz zum Schluss, ja, eine Schlussfrage. Wenn du einem Handwerksunternehmer nur einen einzigen rechtlichen Tipp für mehr Gewinn geben dürftest, welcher wäre das?
Also aus meiner täglichen Erfahrung heraus wäre es der Tipp, glaube nicht alles, was dein Auftraggeber sagt. Also ich oder der Architekt sagt. Ich erlebe es wirklich tagtäglich, dass Unternehmer das einfach. Die sagen ja, da kriegt aber extra Geld. Der Bauer sagt, nee, ist ja nach VBB drin. Und das wird nicht hinterfragt. Das wird dann einfach so hingenommen. Und deswegen bitte Leute, glaubt nicht alles, was auf der Geber oder Architekten sagen. Macht euch, wenn ihr unsicher seid, schlau. Holt euch Rat ein. Und wenn der Auftraggeber das behauptet, dann hinterfragt es zumindest doch unmittelbar. Brechst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du sagst, ich habe ich noch nie gehört, wo genau steht das? Mhm. Meine Erfahrung ist, wenn du fragst, wo genau steht das, dann 90% aller Auftraggeber am Arbeit antworten mit, ist halt so. Und wer ist halt so, sagt, der hat keine Ahnung, der blufft.
Okay.
Die verarschen euch tagtäglich, weil sie merken, du hast das Wissen nicht. Fall darauf nicht rein, bitte. Das wäre sehr, sehr wichtig.
Ja, das war jetzt ein sehr, sehr schöner Schluss. Vielen Dank, Markus. Es war sehr erfrischend. Es war sehr, auch informativ. Ich denke, da war wirklich für jeden auch was mit dabei. Toller Podcast, hat mir jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen, waren tolle Inhalte dabei. Vielen Dank. Jetzt ist es natürlich so, ist mir noch ganz, ganz wichtig, ja, bevor wir jetzt ganz aufhören, Markus, darf ich deine Kontaktdaten, ja, wenn jetzt der ein oder andere gesagt hat, Mensch, da war jetzt was dabei, ich möchte es ganz gerne wissen, wie ist das nochmal mit diesen Nachträgen, ja, gibt es da die Möglichkeit, dich auch dann zu kontaktieren? Also ich würde ganz gerne einfach so für die Zuhörer, ja, dass er auch dann einfach die Möglichkeit hat, in den Shownotes oder über die Shownotes dann auch dann Kontakt zu dir aufzunehmen. Ist das in Ordnung für dich? Darf ich da deine Kontaktdaten reinpacken?
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, Quatsch, Entschuldigung, das ist mein Tagesgeschäft. Ja, also das ist das, wovon ich im Grunde genommen ja lebe. Das ist mein Beruf. Und insofern, ja, selbstverständlich, klar, sehr, sehr, sehr gerne. Wenn irgendwas unklar ist, meistens, ganz oft ist es wirklich mit einem kurzen Anruf getan. Und das ist schon, ne, fällt im Grunde genommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Glaubt nicht alles, macht euch schlau. sucht euch, das muss ja jetzt ganz ehrlich, das muss ja auch nicht unbedingt ich sein, sucht dir einen Anwalt, aber bitte sucht dir nicht deinen Golfpartner oder den, der deine Scheidung gemacht hat, weil der kann golfen oder der kann Scheidung. Aber sucht dir einen, der Baurecht macht. Das ist eine Spezialmaterie. Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und deswegen, du gehst auch nicht mit Knieschmerzen zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, geh mit baurechtlichen Problemen zum Baurechtler. Das wäre mir einfach wichtig. Und wenn es denn sein muss, kannst du auch gerne mich anrufen, das ist kein Problem.
Ja, es muss sein, Markus. Ja, es muss sein. Drum werde ich dann praktisch, lieber Zuhörer, dann auch dann die Kontaktdaten von dem Markus Kosler hier dann in den Shownotes mit erwähnen, ja, und aufführen, sodass auch jeder dann die Möglichkeit hat, ja, sich schlau zu machen, ja, bevor etwas schief geht, bevor durch Unwissenheit und Unsicherheit da viel Gewinn und Geld verloren geht und vielleicht dann sogar noch dann die Existenz darunter leiden muss. Dann davor lieber deinen Hörer zur Hand nehmen und mit dem Markus drüber sprechen. Ich sage vielen Dank, dann eine gute Zeit, gute Geschäfte, bis dahin. Tschüss.
Danke auch so. Tschüss.
Wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit Dirk Schadow erfahren willst, dann buche dir jetzt einen Kennenlerntermin unter shadow-consulting.de/termin-buchen. Vergiss nicht, dein Gewinn kommt nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir deinen Weg zeigt, welche Schritte zu deinem Gewinnziel führen und welche deinen Gewinn vernichten. Dirk Schadow hat in ganz Deutschland Unternehmen dabei unterstützt, den Gewinn zu verdoppeln und teilweise zu verdreifachen. Gewinne über 1 Million Euro wurden in Unternehmen mit 30 Mitarbeitern zur Realität. Werde erfolgreicher Gewinnplaner. www.shadow-consulting.de/termin-buchen.